Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir hier zusammen sind. Und Grüße an unsere Geschwister, die jetzt live zuschauen, aber auch an diejenigen, die später sich die Botschaft anschauen oder anhören. Ja, wir freuen uns auf das Wort Gottes, was uns Gott auch für diese Woche, für diesen Sonntag gegeben hat. Der Titel ist eingeblendet: Im Namen Jesu. Das ist, was wir schon sehr schnell lernen, wenn wir das Wort Gottes hören, in eine Kirche reingehen, im Namen Jesu. Was da alles geschieht auf dieser Welt, geschah, geschieht und geschehen wird im Namen Jesu. Menschen werden umgebracht, Menschen werden betrogen, verschleppt im Namen Jesu, im Namen Gottes. Aber das steht eben in der Schrift, dass alles im Namen Jesu geschehen soll. Was heißt alles? Was heißt im Namen Jesu? Das wollen wir heute zusammen studieren. Es ist aber nicht so, dass nur Böses im Namen Jesu getan wird. Da wird auch Gutes getan werden. Was heißt Gutes? Was dem Willen Gottes entspricht. Und das wollen wir auch heute uns anschauen. Was ist das, was dem Willen Gottes entspricht? Die Botschaft haben wir heute so wie folgt aufgeteilt. Zuerst die Einleitung, dann die Voraussetzungen zum Handeln im Namen Jesu. Wo kommt dieser Ausdruck her? Das wollen wir mal kurz auch studieren. Im Namen Jesu. Hat das irgendein Pfarrer, ein Bischof, ein Pastor, ein Prediger das erfunden? Oder ist es schriftgemäß? Oder ist es in der Schrift? Das müssen wir uns das anschauen. Die Bedeutung im Namen Jesu zu handeln. Gott der Vater handelt im Namen Jesu. Das haben wir vielleicht nicht so richtig gesehen bis jetzt. Ich meine, dass wir im Namen Jesu sprechen oder handeln oder denken, das verstehen wir, aber Gott auch. Die wahren Gläubigen handeln im Namen Jesu, aber auch die Scheingläubigen handeln augenscheinlich im Namen Jesu. Deshalb wollen wir heute den Ausdruck ein wenig vertiefen. Die Einleitung. Der Ausdruck im Namen Jesu kommt sehr häufig im Neuen Testament vor. Insbesondere in den sogenannten vier Evangelien oder vier Berichten. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Bemerkenswert ist, dass niemand im Namen Jesu irgendetwas getan oder gebetet hat oder gebeten hat, solange zwei Dinge nicht erfüllt waren. Wenn wir das genauer betrachten, der Herr Jesus noch auf der Erde war und der Heilige Geist noch nicht gesandt war. Bemerkenswert ist auch, dass alle Apostel in allen 21 Briefen kein einziges Mal den Ausdruck im Namen Jesu bei ihren Gebeten oder Handeln in den Mund nahmen. Obwohl der Herr Jesus uns geboten hat, in seinem Namen dies und jenes zu tun. Ja, wieso? Lesen wir das nicht? 21 Briefe von allen Aposteln, die Briefe geschrieben haben. Jedoch danach lebt. Dann müsste schon ein deutlicher Unterschied sein zwischen Sprechen, den Ausdruck dieser Formel im Namen Jesu oder danach zu beten, danach zu bitten, danach zu handeln. Das ist ein großer Unterschied. Sie haben danach gelebt, sie haben danach gebetet, sie haben danach gedacht und alles Mögliche auch getan, ohne es auszusprechen. während die sogenannten Christen den Ausdruck im Namen Jesu laufend in den Mund nehmen, jedoch nicht danach beten und geschweige davon danach zu leben. Alles, was den Menschen gefällt, zu bitten, zu beten oder zu tun, braucht man nur mit dieser Phrase zu versehen im Namen Jesu, und dann meinen wir oder meinen die einen oder anderen, ah ja, das ist schon jetzt im Namen Jesu. Gott wird es schon verstehen, gell? Wenn wir im Namen Jesu sagen, dann muss das reichen. Unsere Leitverse für heute sind folgende. Johannes 16, die Verse 26, 27. Den Ausdruck an jenem Tag, gerade in diesem Zusammenhang, in dem Bericht von Johannes, bedeutet, wenn der Heilige Geist gesandt ist. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Ah, jetzt sehen wir jetzt hier. Also Jesus Christus ist noch bei seinen Jüngern und der Heilige Geist ist noch nicht gesandt. Also sehen wir hier die zwei Voraussetzungen schon, gerade in dem ersten Satz, so sehen wir auch an mehreren Stellen. Solange er dort bei ihnen ist, müssen sie nicht in seinem Namen bitten. Und können sie auch gar nicht. Aber dann, wenn er weg ist, der Heilige Geist, den anderen Beistand, er war schon der erste Beistand für sie, den anderen Beistand, dann dürfen sie und können sie im Namen Jesu bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Ja, auch interessant. Jetzt beten wir und er bittet nicht für uns. Wir haben am Freitag dieses Thema, Reinhold und ich, auch ein wenig vertieft. Wir müssen unterscheiden, er ist unser Fürsprecher. Er tritt für uns bei Gott ein. Aber nicht, er wiederholt nicht unsere Gebete vor Gott. Wenn wir zu Gott beten, dann bittet er nicht das Gleiche für uns. Wir sollen auch füreinander beten, als Fürsprecher füreinander auch vor Gott treten. Aber jeder von uns kann auch direkt zu Gott und soll auch direkt zu Gott beten. Wenn er den Heiligen Geist hat, hat er den Zugang zu Gott. Also unsere Gebete richten wir an Gott, den Vater, direkt. Aber wie? In seinem Namen. Was heißt es? Sehen wir nachher noch besser. Und dann Vers 27, denn er selbst, der Vater, warum sagt er, ich werde nicht für euch bitten? Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Warum? Denn er selbst, der Vater, hat mich lieb, hat euch lieb. Und warum hat euch der Vater lieb? Gestern haben wir eine besondere Geburtstagsfeier gehabt. Haben wir auch schöne Gespräche gehabt. Und einige Menschen, die jetzt auch überzeugt sind, das sind gläubige Christen. Da haben wir auch, wenn man die Botschaft vorbereitet, sind man auch über die Botschaft die ganzen Tage bis zu dem Sonntag. Und das geht mir ähnlich und das ist jedem von uns, der eine Botschaft vorbereitet. Und da habe ich die Frage, liebt dich Gott? Ja klar, Gott liebt alle Menschen, war die Antwort. Sag aber, das Wort Gottes sagt uns was anderes. Gott liebt dich. Warum? Weil ihr mich liebt. Ah, wenn du seinen Sohn, der aus ihm geboren ist und von ihm gesandt wurde, liebt, dann liebt er dich. Liebst du ihn nicht, liebt er dich nicht. Deshalb hasst er auch den Sünder. Das ist eine Irrlehre, die verbreitet wird. Gott liebt die Sünder. Ja, natürlich. Deshalb hat er auch seinen Sohn für die ganze Welt gesandt. Aber wenn einer sagt, du, wenn überhaupt Gott erkennt, wenn einer sagt, nein, das ist Humbug für mich, interessiert mich gar nicht, und er lehnt es ab, und Gott weiß, weil Gott die Zukunft kennt, dass er nie an Gott glauben wird, dann liebt er ihn nicht. Er liebt nur diejenigen, die seinen Sohn lieben. Ah ja? Ja, wir lieben den Sohn. Ja, und die nächste Frage, wie liebst du den Sohn? indem du seine Geburt erhältst. Das ist auch ein roter Faden. Wie kann ich seine Geburt erhalten? Die musst du erst mal kennen. Oh, du sagst aber, ist kompliziert. Ja, für den Weisen dieser Welt, der geistlich dumm ist, ist es kompliziert. Aber für denjenigen, der die Weisheit Gottes, das Wort Gottes liebt, ist gar nicht kompliziert. Wenn du aus dem Wort Gottes geboren bist, dann liebst du das Wort und dann wirst du immer mehr von dem Wort Gottes erkennen und seine Gebote kennenlernen und auch im Herzen bewahren, damit du jeden Tag danach lebst. Und wenn du danach lebst, beweist du Gott und dem Herrn Jesus, dass du den Sohn Gottes liebst. Und deshalb liebt dich auch der Vater. Und das sehen wir in dem Brief des Apostel Johannes sehr ausdrücklich und sehr eindeutig, wie er genauso den Vergleich rüberzieht zu der Liebe zu den Brüdern. Er sagt, wenn du Gott liebst, dann liebst du auch diejenigen, die aus ihm geboren sind. Den, der aus ihm geboren ist, aber auch die, die aus ihm geboren sind. Wenn du sie nicht liebst, dann bist du ein Heuchler. Eigentlich kann gar nicht sein, dass du Kind Gottes bist. Also, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich lieb habt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. In ähnlichen Kontext lesen wir nicht nur in dem Bericht des Johannes, auch in seinen Briefen. Insbesondere im 1. Brief, Kapitel 5. Nachdem wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, sind wir Kinder des allein wahren und allmächtigen Gottes und haben somit den direkten Zugang durch Jesus Christus zu ihm. Somit können wir den Vater direkt bitten. Wir sind jetzt versöhnt und wir haben die Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist und in Christus. Wir haben schon mehrfach, und das wissen wir, weil wir nur in Christus als Kinder Gottes angesehen werden. Nur die mit seinem Geist der Sohnschaft versiegelt sind. Unser Herr Jesus muss unsere Bitten nicht dem Vater vortragen, weil Gott, der Vater, uns als seine Kinder liebt. Und zwar deswegen, weil wir seinen erstgeborenen und für uns geopferten schuldlosen Sohn lieben. Und das ist der Grund, dass in ihm, nur in ihm werden die Gebete erhört. Nur in ihm erfahren wir die Liebe Gottes. Nur in ihm erfahren wir den Schutz Gottes. Wenn wir nicht in ihm sind, sind wir schutzlos dem Feind, den wir kennen, der die Schlange ist, der Satan heißt, der Teufel heißt und der Gott dieser Welt ist, ausgeliefert. Und wenn wir die Gebote Jesu halten, dann zeigen wir dem Vater, dass wir ihn lieben. Andernfalls sind wir Heuchler und werden nichts empfangen, außer wenn wir unsere eigensüchtigen Gebote laufend mit im Namen Jesu versehen. Auch wenn wir unsere eigensüchtigen Gebete laufend mit im Namen Jesu versehen. Es hilft nichts. Wir bringen unsere Gebete zu Gott und der Inhalt dieser Gebete sind nur unsere eigensüchtigen Wünsche. Ich hätte gerne das und ich hätte gerne jenes und ich hätte, dass dieser Erfolg gekrönt wird und ich habe das angefangen, es soll gut werden. Und wie heute bei der Begrüßung von Reinhold gehört haben, ich möchte erfolgreich sein, dass es passiert. Und dann im Namen Jesu, Amen. Und Gott hat natürlich gehört, im Namen Jesu. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird Gott, der Vater, euch geben oder ich in seinem Auftrag an anderer Stelle auch geben. Kommt nichts. Ich habe im Namen Jesu gesagt, ja, trotzdem, hilft nichts. Die Frage ist, wie können wir die Liebe Gottes zu uns erwidern? Weil, wenn wir jetzt lesen, ihr könnt zu meinem Vater direkt bitten, meinem, eurem Vater. Warum? Weil er euch lieb hat. Weil er euch liebt. Jetzt müssen wir uns überlegen, er liebt uns. Und was bringen wir ihm entgegen? Ja, bitten halt, gell? Das ist ja großzügig. Unser Vater liebt uns, deshalb bitten wir ihn und er wird uns geben. Ja, was geben wir ihm? Die Frage stellt der Apostel Paulus an die Gemeinden. Wie erwidert ihr die Liebe Gottes? Indem wir uns mit all dem, was wir sind und haben, Gott als wohlgefälliges Opfer darbringen. Und in erster Linie zur Erbauung des ganzen Leibes. Das ist ja ganz wichtig, dass wir erkennen, wir haben in der Lesegruppe auch diese Woche diese Gnadengaben gesehen. Wir müssen immer daran denken, die Gnadengaben, egal in welchem Brief, an welcher Stelle stehen überhaupt, Werke des Fleisches oder die Frucht des Geistes und so weiter und so fort, die Aufzählungen sind nicht ausschließlich, das sind nur exemplarisch. So viele Gaben Gottes an uns können wir gar nicht aufzählen. Aber alles, was natürlich Gott schenkt jedem, unterschiedliche Gaben. Manche haben gemeinsam gleiche Gaben in unterschiedlichem Ausmaß. Manche haben wieder andere Gaben in unterschiedlichem Ausmaß. Aber jeder von uns hat viele Gaben in einem Ausmaß, so wie Gott das für richtig hält. Und alles, was wir sind und alles, was wir haben, lesen wir, wofür? Zur Erbauung des ganzen Leibes. Na, ich muss jetzt erst schauen, wie ich klarkomme. Ne? Das ist aber nicht das Gebot Gottes. Wenn wir im Namen Jesu leben wollen, handeln wollen, dann müssen wir schon seine Gebote kennen und auch befolgen. Wollen wir also im Namen Jesu beten, dann müssen wir den Willen Gottes immer besser kennen, um nach seinem Willen zu bitten und überhaupt zu beten. Weil Bitten, wie wir heute auch im Lobpreis gesungen haben, das ist auch Anbetung, das ist auch ein Teil unseres Gebetes, mit Dank und Lobpreis und Ehre. Das gehört auch zu unserem Gebet. Und ein Teil davon ist eine Bitte. Und diese Bitte muss seinem Willen gemäß erfolgen. Nicht auch unseren fleischlichen Lüsten und Wünschen und Trieben. 1. Johannes 5, die Verse 2 und 3. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das ist ein sehr interessanter Ausdruck hier. Daran erkennen wir, dass wir, die Kinder Gottes, habe ich jetzt nicht rot gemacht, dass wir lieben, überhaupt, wenn wir Gott lieben. Wenn wir Gott nicht lieben, sind wir nicht in der Lage zu lieben. Daran erkennen wir, dass wir lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das, so schließt sich der Kreis. Liebst du Gott? Liebst du Jesus? Liebst du mich? Dann hältst du meine Gebote. Und hier erklärt uns der Apostel Johannes, liebst du Gott? Dann hältst du auch Gottes Gebote. Ja, jetzt haben wir verschiedene Gebote, einmal von Gott dem Vater, einmal von unserem Herrn Jesus. Das sind die gleichen. Weil unser Herr Jesus Christus sagt, ich habe von mir gar nichts gesagt. Alles, was ich euch sage, ist vom Vater. Und deshalb ist das Gleiche. Er hat gesagt, nicht mein Wille will ich tun, sondern der Wille des Vaters. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Also denn, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Sie sind nicht kompliziert, sie sind nicht schwer. Die vielen Bibelstellen, bei denen wir über im Namen Jesu lesen, beziehen sich auf die Zeit, nachdem der Herr Jesus zum Vater ging und Gott seinen Geist gesandt hat. Ab diesem Zeitpunkt lesen wir in der Schrift, dass Gott der Vater im Namen Jesu handelt. Das wollen wir uns jetzt in den nächsten drei Abschnitten sehen. Aber auch die wahren Gläubigen im Namen Jesu handeln und die Scheingläubigen augenscheinlich im Namen Jesu handeln. Wir wollen heute im Wort Gottes studieren, was der Herr Jesus mit dem Ausdruck in meinem Namen genau meint. Vorher wollen wir die Voraussetzungen zum Handeln im Namen Jesu studieren. Wir erkennen zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung war der Gehorsam Jesu, also Gehorsam. Nach seinem Willen, Gehorsam nach seinem Willen. Das hat er aber auch vorgelebt. Wenn wir nicht gehorsam sind, dann braucht man nicht bitten. Wir haben uns auch vor 2 Wochen sehr schön über einen Ausschnitt aus dem Gebet von der Bergpredigt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So wie wir vergeben, vergibst du uns. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt muss ja von uns lernen, wie wir vergeben, soll auch vergeben. Jetzt muss ja schauen, wie wir es machen. Wenn man jetzt auf Anhieb jetzt so verstehen würde, möchte, nein. Das ist ein Zeugnis, dass wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und dann wird uns Gott vergeben. Wir können nicht sagen, na, er hat uns geboten, unsere Feinde zu lieben und zu vergeben. Wir können nicht sagen, na, das mache ich nicht, aber du vergibst mir meine Schuld. Also gehorsam sein, und dann kannst du beten. Die erste Voraussetzung war der Gehorsam Jesu bis zum Tod. Und dafür hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit seine Jünger in seinem Namen, also muss er schon ein besonderer Name werden, sonst kannst du gar nicht in diesem Namen oder nach seinem Beispiel leben. In seinem Namen, also nach seinem Vorbild, bitten können und am Ende alles in seinem Namen geschieht. Wir lesen in Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, schreibt der Apostel Paulus, wie es Christus Jesus auch war. Das ist unser Vorbild. Wie war er? So sollt ihr auch sein. So sollt ihr auch gesinnt sein. Der, als er in der Gestalt Gottes war, der hat die Herrlichkeit im Himmel gehabt, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, äußerlich, die Herrlichkeit zurückgelassen. Natürlich, sein Geist ist der gleiche geblieben, aber äußerlich ist er auf einmal anders geworden. Nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum, warum? Darum. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Was war die Voraussetzung? Sein Gehorsam. Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und wofür? Damit in dem Namen Jesu. Ah, ist ja interessant. Warum hat er das Ganze gemacht? Damit im Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auch dieser Zusammenhang oder diese Wirkungskette ist es für uns wichtig, auch wenn diese Stelle jetzt sich auf die Zeit bei der Wiederkunft Jesu bezieht. Also die erste Voraussetzung war für ihn, und das gleiche ist auch für uns, dass wir gehorsam sind. Nach seinem Willen handeln. Der Wille Gottes war, dass der Sohn auf die Welt kommt, sich entäußert, erniedrigt und bis zum Tod leidet. Und dann kann er diesen Namen bekommen. Und die zweite Voraussetzung war die Sendung des Heiligen Geistes vom Vater in die Welt. In Johannes 14 erkennen wir, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern für die Zukunft spricht. 14, 13 bis 17. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Es geht immer um die Verherrlichung des Vaters. Aber wie? Durch den Sohn. Warum? Das lesen wir auch in Johannes 17. Vater, gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Und die Herrlichkeit, die mein Vater gibt, gebe ich es euch. Also Gottes Herrlichkeit ist sichtbar durch den Christus, der heute für die Welt nicht offenbar ist, aber später wird jedem offenbar werden. Er wird verherrlicht in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und ich werde nicht bitten, was ihr bittet. Gell? Das ist ja, er bittet natürlich ständig, er ist unser Fürsprecher, aber das ist das Gleiche. Er hat nicht gewartet, dass wir jetzt beten und bitten und er sagt, ich wiederhole das. Er sagt, ich werde ihn bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Er bittet den Vater und der Vater macht es. Und welchen Geist, welcher Beistand ist? Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Genauso wie die Welt Gott nicht beachtet und auch nicht erkennt. Die meisten Menschen, oder zumindest sehr viele Menschen, weil andere Religionen, oder viele Religionen haben auch einen Gott. Aber den wahren Gott beachten die meisten Menschen nicht und erkennen auch nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Interessant ist der Vers 15 und wichtig, der Heilige Geist wird bei euch in Ewigkeit bleiben. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist der Beistand, wenn wir bei Gott sind, ist der Heilige Geist wieder weg. Das ist ein Beistand. Nein, in Ewigkeit. Das ist ein Teil von uns. Der Sohn Gottes, der Geist der Wahrheit, der Geist Gottes, der Heiligen Geist, der Geist der Sohnschaft mit den verschiedenen Ausdrücken, das ist ein Teil von uns. Er wird in uns bleiben bis in die Ewigkeit. Für immer. Jetzt wollen wir uns die Bedeutung im Namen Jesu zu handeln anschauen. Im Namen Jesu zu handeln bedeutet, nach seinem Willen und nach seinem Vorbild zu handeln und schließlich nach dem Willen des Vaters. Warum? Weil der Wille Jesu ist der gleiche wie der Wille des Vaters. Ob wir nach Jesu Willen handeln oder nach dem Willen Gottes, des Vaters, ist das gleiche. Heute habe ich in unser Chat gepostet, Info und Austausch. Wenn du das eine oder das andere machen willst, prüfe es, ob das in Jesu Namen ist. Ist es der Wille Jesu? Wenn du heute sagst, heute kann ich nicht kommen in die Gemeinde oder heute kann ich jemandem nicht helfen, wobei zuerst natürlich die geistliche Speise und dann die Frucht. Da muss ich fragen, ist das jetzt der Wille Jesu, dass ich beim schönen Wetter jetzt an den See fahre? Oder ist der Wille Jesu, dass ich in die Gemeinde, in die Versammlung Gottes komme? Wenn das der Wille Jesu ist, an den See zu fahren und dort sich ein bisschen zu erfrischen, dann mach das, weil du im Namen Jesu jetzt handelst. Wir haben am Anfang gelesen, in 21 Briefen, finden wir nicht, dass die Apostel jetzt sagen, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Das könnte man sagen, in Apostelgeschichte sehen wir, bei Petrus, der sagt, im Namen Jesu, sage ich, steh auf. Da war der Heilige Geist noch nicht da. Gell? Evangelium des Christus, wir reden jetzt von dem Heiligen Geist war ausgesandt, aber das Evangelium des Christus noch nicht offenbart. Aber die 21 Briefe, und das ist, was wir für uns immer wieder prüfen müssen, ist unser Handeln dem Willen Jesu entsprechend oder nicht? Ich muss dir das nicht rechtfertigen. Du musst mich nicht rechtfertigen. Jeder für uns Jeder muss für sich selbst prüfen. Und Gott kennt die Herzen und kennt die Gedanken. Und wenn das so ist, dann ist es gut. Es gibt Situationen, wo man sagt, ich muss unbedingt heute der Versammlung wegbleiben oder fernbleiben. Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Dann ist es gut. Aber nur weil ich eigentlich bis um 5 Uhr früh gefeiert habe oder weil ich heute an den See fahren will, dann kann ich mir das schwer vorstellen, dass der Wille Jesu ist. Vielleicht, damit ich Buße tue und das nicht nochmal wiederhole. Aber nicht, dass ich jetzt zur Gewohnheit mache, wie in Hebräerbrief heißt, das ist bei manchen Leuten ist zur Gewohnheit geworden, dass sie nicht mehr die Versammlungen besuchen. Johannes 14, die Verse 20, 26 lesen wir. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Hier sehen wir den Ausdruck nochmal. An jenem Tage werdet ihr erkennen, jetzt noch nicht, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und hier zeigt die Einheit der Kinder Gottes mit Gott. Also es ist ja nicht nur der Herr Jesus in uns und wir in ihm und wir in dem Vater, das ist ein Ausdruck der Einheit, weil wir sein DNA, DNA Gottes alle in uns haben, sein Geist. Und deshalb sind wir in ihm und er in uns. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das war ein herausforderndes Wort für Judas Iskariot. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Hier sehen wir auch wieder diesen Zusammenhang. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Vorhin haben wir diese Stelle gelesen. Mein Vater liebt euch, weil ihr mich liebt. Hier sagt er nochmal ganz klar. Aber wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Natürlich, wenn Gott der Vater uns liebt, er liebt uns auch der Jesus Christus und umgedreht auch. Wenn der Jesus Christus uns liebt, liebt uns auch der Vater. Und ich werde mich ihm offenbaren. Und da fragt Judas, nicht der Iskariot, zu ihm, das ist der Apostel, der den Brief geschrieben hat. Wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Da sehen wir hier, er hat es verstanden, dass der Jesus Christus sich nicht der Welt, sondern nur seinen Jüngern offenbaren wird. Aber wieso? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Die Antwort verstehen wir heute viel, viel besser als die Jünger damals. Die konnten das allermeiste nicht verstehen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und dann sagt er ihnen, ihr versteht hier zu wenig, aber später werdet ihr euch an alles erinnern und verstehen, was ich euch gesagt habe. Durch den Heiligen Geist in uns die wohnen in uns und wir sind eine Wohnung für sie. Die wohnen in uns. Und so ist Gott, offenbart sich uns durch seinen Geist. Und deshalb, ohne den Geist Gottes ist unmöglich, etwas von Gott zu vernehmen. Der Apostel Paulus sagt, das ist wie eine Decke, wie verhüllt, wir sehen nichts. Wenn Gott diese Decke wegnimmt und er sich uns offenbart, sind wir nicht in der Lage, ihn zu sehen. Wenn Gott die Decke nicht wegnimmt, er sich uns offenbart selbst, können wir ihn nicht sehen und nicht erkennen. Er muss sich uns offenbaren. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und das ist auch ein roter Faden, dass seine Worte, die Worte Jesu Christi, nicht von ihm stammen, sondern vom Vater, der ihn gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Die wahren Gläubigen handeln im Namen Jesu. Der Herr Jesus lehrt uns eine Menge, wie wir in seinem Namen handeln, vor allem beten. Die Versammlung hat nach seinem Willen zu erfolgen. Nur dann ist er durch den Geist Gottes in der Mitte der Versammlung. Wir lesen in Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das kann natürlich schnell missverstanden werden. Zwei oder drei Verführte versammeln sich im Namen Jesu. Sagen wir, im Namen Jesu versammeln wir uns. Nach seinem Willen. Gestern habe ich auch mit einem ausgetauscht. Es gibt 2 Milliarden Menschen, die allein schon sich Christen nennen auf der Welt. Wenn sie zusammenkommen, von diesen 2 Milliarden, und sagen, ja, im Namen Jesu kommen wir zusammen. Das behauptet jeder. Erstens, in welchem Jesus? Im Namen Jesus, wir wissen, es gibt den anderen Jesus, den falschen Jesus. Das werden wir auch sehen nachher. Und zweitens, wenn wir wirklich im Namen Jesu, im Namen des wahren Jesus jetzt versammeln, dann müssen wir, was sein Wille ist. Und nicht sagen, naja, wir versammeln uns jetzt hier und überlegen mal, was wir machen. Wir müssen nach seinem Willen, in meinem Namen heißt nach meinem Willen, zusammenkommen. Unsere Bitten an Gott müssen im Namen Jesu sein, also nach dem Willen Jesu, damit sie erhört werden. Sonst können wir plappern, wie wir wollen. Der Herr Jesus ermuntert uns, den Vater zu bitten, allerdings nach seinem Willen. Johannes 16, Vers 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. An jenem Tag, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, werdet ihr mich nichts fragen. Ja, wieso? Ja, weil ihr direkt jetzt zum Vater betet. Nicht zu mir, zum Vater. Ihr braucht mich nichts mehr zu fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bittet, nicht mich, den Vater bittet, werdet in meinem Namen den Vater bitten, in meinem Namen, den Vater bitten nach meinem Willen, nach meinem Vorbild, so wie ich meinen Vater, Herr Jesus Christus ist der vollkommenste Vorbeter für uns, der vollkommenste, der einzige Hohepriester für uns, der vorgebetet hat, vorgelebt hat. Jeden Tag hat er stundenlang im Gebet verbracht. Und nach seinem Vorbild müssen wir und sollen wir auch den Vater bitten. Was auch immer ihr dem Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Andere Stelle heißt, ich werde es euch auch geben, weil Gott der Vater durch den Sohn handelt. Wenn wir aber nicht nach dem Willen Jesu bitten, dann können wir beten und bitten, so wie wir wollen und werden nichts empfangen, außer wenn wir laufend in unserem Gebet, und nach jedem Satz sagen im Namen Jesu Amen. Jakobus bringt das auf den Punkt. In seinem Brief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Ihr bittet und bekommt es nicht. Viele sagen, ja, wir bitten und bitten und bitten. Ich bin krank und bitte und bitte und bitte, dass Gott mich heilt und heilt mich nicht. Ja, ist es verboten, zu bitten, dass Gott mich heilt? Wieso kriege ich das nicht? Das ist jetzt ein spontanes Beispiel. Es gilt aber für vieles andere. Ja, was machen wir denn? Das lesen wir auch in Jakobus Brief. Ich glaube im ersten Kapitel, wenn einer von euch krank ist, soll die Ältesten sich bitten. Und sie werden für ihn beten und ihm wird es besser gehen. Ja, hat er nicht versprochen, dass wir geheilt werden? Nein, nein. Denken wir mal an den netten Spruch von Reinhold. Keiner von uns wird kerngesund in den Sack fallen. Also das ist der dem Verfall geweihte Leib. Aber Wir dürfen natürlich bitten für die Gesundheit, wenn wir nicht wissen, ob das Gottes Wille ist, dürfen wir sagen, wenn das dein Wille, Vater, ist, ja. Und wenn nein, dann wird man das mit Geduld und Freude und Frieden ertragen. Und das ist nicht nur das Beispiel bei dem Herrn Jesus Christus, als er Gott angefleht hat und gebetet hat und Blut geschwitzt hat, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Und dann sagt er am Ende, nachdem er erkannt hat, dass der Vater einen anderen Plan für ihn hat, er sagt, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und bei Apostel Paulus haben wir ähnliches Beispiel, hat er angefleht und gebetet, dass die Stachel aus dem Fleisch rauskommen. Und dann sagt er, ich habe es erkannt. In meiner Schwachheit bin ich stark. Er hat es akzeptiert. Gott hat ihm offenbart, nein. Warum? Damit er sich nicht überhebt. Das war gut für ihn. Also ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Mit der Gesundheit ist natürlich ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, wollen wir uns auch besser bewegen und so weiter. Vielleicht hat Gott von uns, für uns eine höhere Aufgabe, dass wir mehr leiden lernen. Das ist aber schwer. Wenn einer einigermaßen gesund ist, kann man schnell so den Mund aufreißen und sowas erzählen. Aber wenn einer leidet und wir haben alle immer wieder schwierige Situationen, Krankheiten, Schmerzen, das ist nie einfach. Aber Gott sieht alles. Wir müssen das Gott überlassen. Aber grundsätzlich zu bitten, dass ich das und das und das, heute haben wir im Lobpreis von Gunti auch gehört, Gott hat uns nicht den irdischen Segen für seine Kinder, für seine himmlischen Kinder hier und jetzt versprochen. Keine irdischen, welche Geschenke und so weiter. Nein, den himmlischen Segen ist uns zugesagt. Dann werden wir die Erben Gottes sein. Wir werden alles erben. Gott hat alles uns überlassen. Und wer nicht nach dem Willen Gottes bittet, wird hier schon heftig bezeichnet. Das ist für den einen oder anderen vielleicht schwerer Ausdruck, aber das ist so. Wer in böser Absicht bittet, um es in seinen Lüsten zu vergeuden, dann sagt er, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Harte Worte. Harte Worte. Ja, wir müssen die Welt lieben. Gestern hat mir auch einer gesagt, weil Gott die Welt liebt. Ja, müssen wir aber zu Ende lesen. Er hat die Welt geliebt. Und da müssen wir auch unterscheiden, was er gemeint hat, meinte er im Zusammenhang die gesamte Menschheit, seinen Sohn geopfert. In dem Zusammenhang, wo Jakobus sagt, die Freundschaft zur Welt, die Welt ist definiert in der Schrift, in dem Zusammenhang, Augenlust, Fleischeslust und hochfertiges Leben. Wer also Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet oder rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Und zum Schluss wollen wir uns anschauen, was die Scheingläubigen im Namen Jesu bitten und beten. Der Herr Jesus erklärt uns unmissverständlich, dass am Tag des Gerichts viele Scheingläubige kommen und sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht alles in deinem Namen getan? Der Herr Jesus wird sie aber als Gesetzlose abweisen. Das lesen wir in Matthäus 7, die Verse 21 und 23. Da sagt der Herr Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. hier eigentlich ganz klare Unterscheidung zwischen Reden und Handeln. Du brauchst gar nicht andauernd her und her und her sagen, tu das, was ich dir gesagt habe. Dann erweist du deine Liebe zu mir. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Sogar Weissagungen. Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Im Namen Jesu, wusch, Wunder. Im Namen Jesu, Wunder. Und im Namen Jesu sage ich dir, geh aus ihm aus, Dämonen ausgetrieben, im Namen Jesu. Also was wollen wir noch mehr sehen? Es ist ja nicht nur, er sagt im Namen Jesu und er treibt sogar Dämonen aus. Ja, was willst du noch mehr? Was ist die Antwort? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die haben natürlich den Namen Jesu gebraucht, aber den anderen Jesus, den Satan, der sich Jesus nennt. Jetzt wissen wir gar nichts mehr. Wie soll man unterscheiden jetzt? Wer ist der richtige Jesus? Der hat einen Double oder wie? Da kommt einer und sagt, ich bin Jesus. Ist es der richtige oder der falsche? Müssen wir das Wort Gottes kennen, sonst können wir nicht unterscheiden. Paulus warnt vor dem anderen Jesus. Apostel Paulus warnt vor dem anderen Evangelium. Warnt vor dem anderen Geist. Der Teufel nimmt natürlich die Ausdrücke, die in der Schrift stehen, und benutzt sie für die Menschheit. Wir sagen, oh ja, Jesus, ja mal, da wird über Jesus geredet, im Namen Jesus. Deshalb müssen wir die Schrift kennen, damit wir das erkennen. Auch in Matthäus 24 spricht der Herr Jesus über die Verführung in der Drangsalszeit, wo falsche Christusse und falsche Propheten auftreten werden, um die Massen und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. In 24, Matthäus, lesen wir, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das finden wir in der Schrift laufend, diese Warnungen, die sollen wir ernst nehmen, damit wir am Wort Gottes festhalten. Und wenn wir im Wort bleiben, bleibt man in ihm. Weil das Wort Gottes den Herrn Jesus Christus uns darstellt. Sein Name ist das Wort Gottes. Liebe Geschwister, lasst uns wachsam, verständig und nüchtern sein, damit wir unsere Gebete und Bitten wahrhaftig und nicht mit den Lippen im Namen Jesu aussprechen, und in Wahrheit geht es darum, unsere Lüste zu befriedigen. Zum Schluss lesen wir eine eindringliche Warnung des Apostel Paulus an uns alle. Und zwar die Verse 13, 15 aus dem 2. Korintherbrief 11. Und das ist hier nicht für die Drangsalszeit, das war auch nicht die Zeit vor der Sendung des Heiligen Geistes, sondern das ist für die Zeit der Gemeinde. Da müssen wir hier doppelt aufpassen. Das betrifft unser Leben hier und heute. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Das ist gefährlich. Da kommt einer als Apostel des Christus, ein christlicher Apostel, da kommt der Apostel von daher und daher und so weiter. So nennen sie sich Apostel des Christus. Ja, was ist noch mehr? Aber er sagt Vorsicht, Vorsicht. Das sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Und das ist nicht verwunderlich, also wundert euch nicht, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Ja, wie kann das sein? Ja. Wie den falschen Jesus gibt, gibt es auch die falschen Jesu-Nachfolger. Das ist auch nicht verwunderlich, das ist auch normal. Wenn es einen falschen Jesus gibt, dann gibt es auch einen falschen Jesu-Nachfolger. Nachfolger oder Jesu Jünger. Aber es ist eine falsche. Das ist nicht verwunderlich. Auch Diener, seine Diener, sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Amen. Wir verabschieden uns von den Zuhörern, Zuschauern, von den Geschwistern, wünschen Gottes Frieden und Gottes Gnade. Wenn jemand Frage hat, gerne schreibt uns bitte eine E-Mail, persönlich, nicht anonym. Auf anonyme E-Mails antworten wir grundsätzlich nicht. Ansonsten freuen wir uns auf eure Nachricht und alles Gute, bis zum nächsten Tag. Gottes bewahren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.